Liebe Kolleginnen, herzlich willkommen zu Deximed Weiterbildung Allgemeinmedizin. Schön, dass Sie heute dabei sind. Mein Name ist Moritz Paar. Ich bin Facharzt für Allgemeinmedizin, selbst als Weiterbilder tätig und begrüße wie immer meinen lieben Kollegen Daniel Steinbach.
Ja, danke Moritz. Hallo auch von meiner Seite. Ich bin Arzt in Weiterbildung und arbeite aktuell in der Forschung. Der Podcast hier ist eine Art Mitschnitt, wenn ich Moritz anrufe und mal wieder nachfragen muss, wie es denn in der Praxis eigentlich läuft. Unser heutiges Thema ist die hausärztliche Risikoberatung zur kardiovaskulären Prävention. Da gab es ja eine neue Leitlinie im Sommer 2025. Moritz, was hat sich da getan? Was ist neu an der Leitlinie?
Ja, zum einen gibt es erstmals eine Empfehlung zur gemeinsamen Entscheidungsfindung mit den Patientinnen. Also ist wirklich als eigene Empfehlung hier aufgeführt. Dann sind nochmal die Aussagen zu dem Beratungsanlass kardiovaskuläre Risikoberatung, also wann und bei wem man die machen sollte, als Empfehlungen gekennzeichnet. Das ist auch sehr hilfreich. Und vor dem Hintergrund Multimorbidität und Polypharmazie, haben wir ja auch schon häufiger darüber gesprochen, gibt es jetzt vor allem bei älteren Menschen auch eine Empfehlung im Kontext Absetzen von Statinen. Da ist es dann zum einen, bei über 75-Jährigen sollte man das Absetzen einer bereits länger andauernden primärpräventiven Statintherapie nicht allein aufgrund des Alters empfehlen. Also wenn die schon länger als 2 Jahre die Statine einnehmen, dann nicht einfach nur wegen Alter absetzen. Und umgekehrt, bei Menschen, die eine limitierte Lebenserwartung haben, unter 1 Jahr, sollte das Absetzen einer bestehenden Statintherapie eben empfohlen werden. Was dann noch interessant ist, ist, dass man in dieser Leitlinie jetzt keine eigenen Empfehlungen zu dem Thema Hypertonie und Vorhofflimmern im engeren Sinne findet, sondern stattdessen auf die nationale Versorgungsleitlinie Hypertonie und die S3-Leitlinie Vorhofflimmern verwiesen wird. Und was ganz schön ist, es gibt Patienteninformationen aus einer Zusammenarbeit mit einem Patientinnenpanel in 5 verschiedenen Sprachen, sodass man also auch breit die Patienten gut informieren kann. Und der letzte Punkt, der neu ist, ist, dass die Bewertung der Evidenz nun endpunktbezogen durch die GRADE-Methodik, also Details kann man dazu in der Leitlinie nachlesen, und für alle evidenzbasierten Empfehlungen auch entsprechend neu bewertet wurde.
Für alle Profis zur kardiovaskulären Prävention wäre es das dann jetzt schon gewesen. Ich empfehle die Zusammenfassung am Ende der Podcast-Folge. Wir wollen jetzt aber nochmal in die Tiefe steigen und zwar vollumfassend. Lass uns doch mal mit der Entscheidungsfindung starten.
Ja, also womit fängt's an? Ob man überhaupt Maßnahmen zur kardiovaskulären Primärprävention trifft, sollte man eben gemeinsam mit den Patientinnen entscheiden und auch durch Entscheidungshilfen unterstützen. Und auf die gehen wir jetzt ein. Also erstmal macht es total Sinn, dass man eine Risikoabschätzung macht mit einem validierten Score, zum Beispiel Ariba, ESC-Chart oder ProCam. Und danach sollte man in der hausärztlichen Versorgung für die Beratung und die gemeinsame Entscheidungsfindung dann das Ariba-Instrument nutzen. Ich denke, das kennen die meisten, vielleicht für jetzt auch noch jüngere HörerInnen, die neu dabei sind, nochmal so erklärt. Also Ariba-Risikoberechnung basiert auf der Framingham-Formel. Das heißt, man fragt gewisse Risikofaktoren eben in dem Programm ab, zum Beispiel das Alter, den Rauchstatus, vaskuläre Vorerkrankungen, die Familienanamnese in Bezug auf Herz-Kreislauf-Erkrankung und die Werte von systolischem Blutdruck, Cholesterin und HbA1c. Und dann sieht man so ganz schön in solchen Balkendiagrammen das 10-Jahres-Risiko einmal individuell und im Vergleich zur Gruppe der Gleichaltrigen. Und dann sieht man auch immer noch so die 5 besten Prozent der Vergleichsgruppe, also da, wo man idealerweise natürlich gerne hin würde. Und dann, was ganz schön ist, kann man eben in einer zweiten Folie oder auf der zweiten Seite dann die Maßnahmen zur Lipid- und Blutdrucksenkung und die Wirkung von Medikamenten und vor allem aber auch Lebensstiländerungen, also Rauchstopp, Bewegung, Ernährung, anklicken und dann gucken, wie sich das Risiko eben verändert.
Im nächsten Schritt geht es dann ja aber in medias res, in die kardiovaskuläre Risikoberatung. Wann und bei wem machen wir die denn?
Genau, also wenn Menschen 35 Jahre oder älter sind, dann sollte das bei denen gemacht werden, wenn sie ein erhöhtes kardiovaskuläres Risikoprofil haben, wenn sie Hinweise für eine hohe psychosoziale Belastung haben. Das ist natürlich jetzt sehr individuell, kann man natürlich mal fragen, ob Patienten sich belastet fühlen subjektiv oder ob es Anzeichen gibt, biopsychosozialen Modell, da haben wir ja schon häufig auch drüber gesprochen. Dann Menschen mit einem niedrigen Bildungsgrad oder sozialer Schichtgehörigkeit. Dann, wenn es Patienten gibt, die anspruchsberechtigt sind, also über 35 Jahre und es wünschen oder eine entsprechende Besorgnis äußern. Sie möchten gerne mal mehr zu dem Thema wissen. Und dann ist natürlich ganz klar, es gibt ja Risikofaktoren, die wir alle kennen oder auch Vorerkrankungen. Wenn von denen was vorliegt, dann sollte man natürlich auch beraten. Also was wäre das nochmal kurz? Rauchen, erhöhte Blutdruckwerte, erhöhte Lipidwerte, Typ 2 Diabetes mellitus, eine positive Familienanamnese für kardiovaskuläre Ereignisse, eine erniedrigte EGFR unter 60 Milliliter pro Minute und oder pathologische Urinalbumin-Kreatinin-Ratio im Stadium A2 oder höher. Da hatten wir im Rahmen der chronischen Nierenkrankheit auch schon mal drüber gesprochen. Dann Adipositas, Diagnose einer rheumatischen Erkrankung, eine chronisch entzündliche Erkrankung, Gichtanfälle, geplanter Beginn einer Behandlung mit Sexualhormonen oder Hinweise auf ausgeprägten Bewegungsmangel. Also davon einer der Faktoren vorliegend, älter als 35, auf jeden Fall Beratung sinnvoll.
Jetzt hattest du gerade schon gesagt, ab 35, wenn gewisse Konstellationen vorliegen, gibt es da noch andere Altersbesonderheiten? Also was ist denn mit denjenigen, die jünger als 35 sind?
Genau, also bei einem hohen familiären Risiko auch schon zwischen 18 und 35. Lebensjahr einmalig die Beratung sinnvoll. Und wenn die Patientinnen älter als 50 Jahre sind, dann auch anlasslos und unabhängig von Risikofaktoren, weil dann eben das Alter über 50 schon der Risikofaktor ist.
Okay, jetzt hast du gerade einmalig gesagt, wann sollte ich denn nochmal beraten? Also wann macht es Sinn, zweimal oder mehr zu beraten?
Ja, also einerseits natürlich immer dann, wenn man schon Maßnahmen zur Senkung des kardiovaskulären Risikos vereinbart hat, dann möchte man ja gern auch mal gucken, wie wirken die sich dann aus. Dann, wenn sich kardiovaskuläre Risikofaktoren verändert haben, das kann ja durchaus auch mal passieren, dann sollte man auch nochmal gucken, wie bewertet man es neu. Bei chronischen Erkrankungen mit einem erhöhten kardiovaskulären Risiko sollte man natürlich auch im Verlauf nochmal schauen. Und was ganz wichtig ist, es gibt ja Gruppen, die prädestiniert sind für eine Unterversorgung, also insbesondere eben ein niedriger sozioökonomischer Status oder Menschen, die vielleicht einen niedrigen Bildungsgrad haben, da sollte man auch, sage ich mal, aktiv das dann nochmal ansprechen, das Thema, und auch gucken, inwieweit vielleicht Maßnahmen schon greifen und inwieweit die auch im Bilde darüber sind, was sie selber tun können.
Okay, jetzt hatten wir einmalig und mehrmalig. Gibt es denn auch Fälle, wo man praktisch gar kein Mal beraten sollte, also wo sich so eine Beratung zur kardiovaskulären Prävention eben nicht empfiehlt?
Ja, die gibt's auch, also klassischerweise in palliativen Situationen oder bei deutlich eingeschränkter Lebenserwartung oder wenn man halt Begleiterkrankungen hat, wo weder eine Lebensstiländerung noch eine zusätzliche medikamentöse Therapie in irgendeiner Weise umsetzbar erscheint oder eben auch abgelehnt wird von dem Patienten, da in diesen Situationen macht es dann eigentlich keinen Sinn.
Mhm. Okay, dann lass uns doch mal in die Schätzung des kardiovaskulären Risikos gehen. Also ich denke mit einem Risikoscore, richtig?
Genau, also die individuelle Einschätzung des kardiovaskulären Risikos sollte eben immer mit validierten Scores unterstützt werden, also zum Beispiel Ariba, ESC-Chart oder ProCam. Und worum geht's eigentlich? Also was schätzen wir ein? Wir wollen ja diese Menschen beraten, die noch keine klinisch manifeste kardiovaskuläre Erkrankung haben, aber wo wir rausfinden wollen, wie ist denn das globale absolute kardiovaskuläre Risiko für Herzinfarkt, Schlaganfall als vorrangige Endpunkte.
Jetzt gibt es ja einige Risikofaktoren, also beziehungsweise Risikomarker, von denen man immer wieder hört, dass sie zusätzlich einbezogen werden sollen in die Beratung. Kannst du da mal sagen, was die Leitlinie dazu sagt?
Genau, also jetzt kommen wir in einen sehr interessanten Bereich. Ich weiß ja nicht, ob uns auch eventuell Kolleginnen aus anderen Fachrichtungen mal hören, die anderen Fachgesellschaften auch zugehörig sind oder denen sehr nahe stehen. Also das, worüber wir jetzt im Folgenden sprechen, sind auch, sage ich mal, politische Themen. Es gibt den interessanten und auch relevanten Faktor, dass es hier teilweise keinen Konsens oder zumindest mal einen leichten Dissens gibt zwischen der DGAM und anderen Fachgesellschaften. Wir sind nun halt Hausärzte, also orientieren wir uns an der DGAM. Und das, was ich jetzt sage, ist ausdrücklich basierend auf der DGAM-Leitlinie. Und jetzt geht es darum, was ist eben nicht routinemäßig empfohlen. Und hier kann man in der Leitlinie nachlesen, dass der koronare Calcium-Score nicht routinemäßig gemacht werden soll, auch eine Intima-Media-Dicke der Arteria carotis nicht routinemäßig gemessen wird, Albumin-Urie und EGFR oder hochsensitives CRP oder Knöchelarmindex und auch Lipoprotein A oder polygene Risikoscores. Die sind alle nicht routinemäßig empfohlen von der DGAM. Und der Vollständigkeit halber sei halt gesagt, dass die Fachgesellschaft der Kardiologen, Internisten, Diabetologen, Sportmediziner und Prävention und Rehabilitation dieser Empfehlung eben nicht zustimmen. Das kann man dann im Einzelnen, wenn man wissen will, warum das so ist, in der Leitlinie auch nachlesen. Aber das erklärt auch, warum zum Beispiel Patienten manchmal von anderen Fachärzten oder Fachärztinnen kommend mit anderen Empfehlungen zu uns kommen.
Genau, ich glaube, unsere Perspektive ist die DGAM-Perspektive, aber das schließt ja nicht aus, dass es auch andere sinnvolle Perspektiven gibt. Wir berichten hier über die DGAM, ich glaube, das macht Sinn. Jetzt würde ich gerne ein bisschen in die Patientengruppen reinschauen. Was gibt es denn so PatientInnen mit Diabetes mellitus zu sagen?
Ja, also zunächst mal, dass man genau gerade auch bei diesen Menschen mit Diabetes mellitus Typ 2 das kardiovaskuläre Risiko sich anschauen sollte und das berechnen sollte, weil da gibt es ja dann eben halt auch andere Faktoren, um die man sich kümmern muss. Bei der Kalkulation des kardiovaskulären Risikos sollte das durchschnittliche HbA1c des letzten Jahres mit einbezogen werden. Das haben wir ja idealerweise dann auch mal bestimmt, wenn wir uns gut kümmern. Man soll nicht routinemäßig das Mikroalbumin im Urin eben sich angucken, das hatte ich ja schon mal gesagt. Und worüber wir auch schon häufiger gesprochen haben, ist, dass gerade auch bei Diabetes es sehr wichtig ist, dass man eine möglichst optimale Blutdruckeinstellung eben anstrebt. Und dann ist vielleicht noch interessant, bei denen, die Typ 1 Diabetes mellitus haben, da ist das Risiko im Vergleich zu Menschen ohne Diabetes etwa dreifach erhöht. Da sollte man, also für Herzinfarkte, Schlaganfälle und so weiter, da sollte man also auch jährlich die Albumin-Kreatinin-Ratio im Urin sich anschauen und besonders eben darauf achten, dass halt auch die anderen Risikofaktoren gut eingestellt sind.
Normalerweise wäre jetzt die Therapie dran, wenn wir Krankheiten besprechen. In diesem Fall geht's eher um Maßnahmen. Vielleicht starten wir da trotzdem mal mit den nicht medikamentösen Maßnahmen, wie sonst auch. Könntest du die für uns einmal beleuchten, Moritz?
Ja, die tauchen ja immer wieder in unserem Podcast auf, an ganz vielen verschiedenen Stellen und in unterschiedlichen Folgen. Aber das ist sicherlich nochmal ein guter Anlass, gerade darüber zu reden. Also, wir reden nicht über spezifische Maßnahmen für Bluthochdruck oder Diabetes, sondern allgemein darüber, was helfen kann, das kardiovaskuläre Risiko zu senken. Zum einen geht es da um die Ernährung. Also Erwachsenen sollte man unabhängig von der Höhe des individuellen Risikos eine Ernährungsweise empfehlen, die sich an der mediterranen Ernährung orientiert, also frisches Obst und Gemüse, Vollkornprodukte, Hülsenfrüchte, Fisch, Meeresfrüchte, natives Olivenöl, ungesalzene Nüsse und auch eben insgesamt wenig Salz, wenig Fertigprodukte, dafür lieber frische, lokal angebaute, saisonale, pflanzenbasierte Lebensmittel. Wenn man es jetzt mal runterbrechen will, haben wir auch nochmal verlinkt, gibt es die 10 Regeln der DGE, also Deutsche Gesellschaft für Ernährung. Da hat man auch so ein einseitiges PDF, was man dem Patienten ausdrucken kann. Das ist eigentlich immer ganz nett, weil man dann sagen kann, hängen Sie sich das zu Hause an den Kühlschrank, achten Sie so ein bisschen auf diese Sachen, kommen Sie so ein bisschen in diese, ja, in diesen Lebensstil vielleicht rein oder nehmen sich davon zumindest ein bisschen was an, das kann schon helfen. Dann ist natürlich die Bewegung ein super wichtiger Punkt, also vielleicht auch nochmal als Botschaft für die Patienten mitzugeben, auch schon ein geringes Maß an regelmäßiger Bewegung ist besser als keine Bewegung, also jeder Schritt zählt und empfohlen wird, sich über die Woche mindestens 150 Minuten mit moderater Intensität oder stattdessen mindestens 75 Minuten mit starker Intensität zu bewegen. Kann man auch mal für sich selber durchrechnen, wie viel man da so, auf wie viel man so kommt. Da ist sicherlich auch noch ab und an Optimierungsbedarf. Und wenn man jetzt zum Beispiel spezielle Trainingsformen wie Muskelaufbau betreibt, Ausdauersport, dann kann man natürlich noch zusätzliche Effekte erzielen. Und dann ist es noch vielleicht sinnvoll, dass die Zeit, die im Sitzen verbracht wird, das steht in der Leitlinie so schön als das sedentäre Verhalten beschrieben, dass man die so gering wie möglich hält. Hat man ja vielleicht auch schon mal so ganz platt gehört, Sitzen ist das neue Rauchen. Also lieber weniger sitzen, mehr körperliche Aktivität, das bietet Vorteile.
Das erwähnen wir jetzt gut, das nochmal so im Detail zu hören. Da hat man ja wirklich was Konkretes an der Hand, weil verhalten Sie sich mal gesund, ist ziemlich platt und kann auch keiner was mit anfangen. Die PDF, die du da verlinkst in den Shownotes, die werde ich mir auf jeden Fall mal anschauen. Steht da auch drin, kein Tabak, kein Alkohol?
Ja, das ist vollkommen korrekt. Also kein Tabak, dick unterstrichen. Menschen, die rauchen, soll unabhängig von der Höhe des individuellen Risikos empfohlen werden, das Rauchen vollständig aufzuhören. Da finde ich, um nochmal auf Ariba zurückzukommen, ist in der Praxis immer ganz schön, dass man den Effekt des Nikotinverzichts mit Ariba visuell darstellt. Da kann man, wie gesagt, dann anklicken, wie wirkt sich das aus, wenn Sie nicht mehr rauchen. Dann sieht man, dass in vielen Fällen das Risiko sich um den Faktor 3 oder 5 verringert und dass dieser Effekt eben viel, viel größer ist, als wenn man jetzt zum Beispiel ein Statin, ASS, Blutdrucksenkung oder sowas, alles 3 anklickt. Und da sind viele dann schon motivierter. Man kann das dann ja mit ausdrucken, dass sie das auch mitnehmen, sich anschauen. Und Alkohol hattest du noch angesprochen. Früher gab es ja noch so ein bisschen manchmal hier und da diese Empfehlung, ja, so ein bisschen Alkohol hilft. Jetzt mal ganz vereinfacht gesagt. Das hat sich auch gewandelt. Da ist man inzwischen schlauer. Also egal, wie hoch das individuelle kardiovaskuläre Risiko ist, man soll empfehlen, möglichst wenig und am besten gar keinen Alkohol zu trinken.
Jetzt frage ich mich noch, wie das mit Nahrungsergänzungsmitteln aussieht. Da ranken sich ja auch ganze Industriezweige drum. Macht das denn Sinn?
Macht keinen Sinn. Werden wir auch oft konfrontiert. Ja, es gibt Ausnahmen. Aber ganz allgemein, wenn ich jetzt Personen habe, die nicht schwanger sind, die keine chronischen Erkrankungen haben und keine Hinweise auf Mangelerscheinungen, denen soll man auch von Supplementen abraten. Also insbesondere sowas wie Beta-Carotin oder auch Vitamin D oder E soll man nicht aktiv empfehlen. Was ganz schön ist, ist, dass die Leitliniengruppe auch nochmal eine ganze andere Reihe von Supplementen unter die Lupe genommen hat, die keine hinreichende Evidenz aufweisen, dass man sie halt empfehlen sollte oder nicht empfehlen sollte. Und dazu gehören zum Beispiel Multivitamine, Vitamin B3, Vitamin B6, Folsäure, Vitamin C, Selen, Magnesium, Zink und Omega-3-Fettsäuren. Das alles empfehlen wir also nicht im Rahmen von Prävention.
Okay, also Nahrungsergänzungsmitteln, da gibt es jetzt eigentlich keine Evidenz, die zu empfehlen. Was ich aber gefunden habe in der Leitlinie, ist das Stichwort verhaltensorientierte Beratung, also Kriterien einer hausärztlichen Beratung zum gesundheitsbezogenen Verhalten. Das klingt für mich jetzt noch relativ schwammig. Kannst du uns da ein bisschen Klarheit bringen?
Ja, also mit dieser verhaltensorientierten Beratung ist eigentlich ein bisschen platt gemeint, so wie ich das auch verstehe. Wie ist unsere Haltung zu dem Patienten und wie holen wir die ab? Also, dass wir immer wieder individuell gucken, wen haben wir vor uns und wie sprechen wir die Leute an und wie kommen wir mit denen zusammen zu einem bestmöglichen Ergebnis in der Beratung. Also, wir sollten mal gucken, was haben die Leute eigentlich für Präferenzen, welche Ressourcen haben sie und welche Möglichkeiten, dass sie auch etwas aktiv für die Gesundheit tun können. Das ist ja auch sehr unterschiedlich. Und auch natürlich, wie ist die Lebenssituation bei den Patientinnen? Wie ist die Veränderungsbereitschaft? Das ist, wie gesagt, ja auch oft so ein Thema. Wie viel von dem, was wir alles gut gemeint auch anbieten wollen, kommt an, will auch angenommen werden und kann auch umgesetzt werden? Da geht ja doch immer hier und da vielleicht auch mal das ein bisschen auseinander. Und wir sollten uns auf einzelne Gesundheitsverhaltensweisen fokussieren, wobei man eben immer guckt, wie hole ich den Patienten am besten ab? Die Kommunikation sollte wertschätzend erfolgen. Man sollte eine Stigmatisierung natürlich vermeiden. Und wichtig ist auch wirklich eine motivierende Beratung und das Angebot von Unterstützung. Also motivierend heißt, versuchen, Ziele aufzuzeigen. Ja, sie wollen doch noch bestimmt ein paar Jahre mit ihren Enkeln in bestmöglicher Gesundheit verbringen, noch aktiv sein, ne, und nicht vielleicht durch das Rauchen sehr deutlich eingeschränkt sein und Folgeerkrankungen bekommen und so weiter. Und dann ist es halt wichtig, wenn wir jetzt ja auch über die Risikoscores sprechen, wenn wir jetzt Erwachsene haben, wo das kardiovaskuläre 10-Jahres-Risiko über 10% oder sogar höher ist oder auch höher als der Altersdurchschnitt, dass man insbesondere diese, wo diese 10%-Marke überschritten ist, auch zu einer Umstellung von Ernährungs- und oder Bewegungsverhalten ja versucht zu motivieren. Und wenn die eben dazu bereit sind, dann auch verhaltensorientierte Beratung empfiehlt. Das kann man, das ist, wie gesagt, hast schon recht, manchmal ist das so ein bisschen schwierig, was mache ich daraus im Einzelnen? Also ich kann vielleicht gekennzeichnet als eigene Empfehlung nochmal so ein paar Sachen da einbringen aus der Praxis. Patienteninformationen erstellen zu den wichtigsten Themen, ganz konkret, was für Arten von Bewegung kann man so machen, Walking, Fahrradfahren, Schwimmen, wie viele Minuten sollte man sich so bewegen, vielleicht eine Aktivitätenliste, die man auch hinterlegt hat mit Sachen, wo die Patienten aus einer Liste mal gucken können, was macht ihnen Freude auch an Bewegung und was könnten sie davon mehr machen. Die 10 Regeln der DGE für die Ernährung, vielleicht auch Flyer über Tabakverzichtprogramme, respektive dem Patienten sagen, vielleicht auch mal fragen Sie bei Ihrer Krankenkasse nach, Nikotinentwöhnungsprogramme, dass da eine Beratung eben stattfinden kann. Und was ich auch manchmal eben anbiete, ist, wenn wir halt sehen, wir haben zum Beispiel spezifische Risikofaktoren, die wir auch jetzt, was die Blutwerte angeht, dann sehen, dass ich dann auch als motivierende Perspektive sage, wir machen jetzt ein paar Verhaltensänderungen, die wir zusammen festlegen, die schreibe ich jetzt hier auf, das drucke ich Ihnen aus und wir kontrollieren mal in einem halben Jahr nach. Wie ist das Körpergewicht? Wie viel rauchen Sie noch? Bewegen Sie sich mehr und gleichen ab, wie wir da hinkommen.
Also ich fasse mal für mich zusammen, möglichst konkret werden, eine positive Aussicht stellen, nicht in so ein Verbotverhalten abdriften, das dürfen Sie nicht, das dürfen Sie nicht, sondern eher das Positive nach vorne stellen und manchmal weniger ist mehr, habe ich auch rausgehört, dass man lieber auf einzelne Sachen fokussiert, die dann aber konkret beleuchtet. Habe ich das so gut zusammengefasst?
Absolut, sehr gut. Möchte ich ergänzend noch bestärken, Thema auch Weiterbildung. Ich war sicherlich in meiner Weiterbildung da oft sehr übermotiviert und habe die Patienten ein bisschen überfahren, im Sinne von möglichst vollständig, was sie alles machen können. Und manche sind dann, glaube ich, eher erschrocken. Und man lernt so mit der Zeit, dass man vielleicht lieber punktuell erstmal die Leute abholt. Und wenn sie dann auch gerne wiederkommen, dann kann man an den nächsten Punkten anknüpfen.
Ja, das klingt schon mal gut. Jetzt hast du schon mehrmals gesagt, dass gerade das Rauchen das Risiko viel stärker minimiert als andere Maßnahmen. Nichtsdestotrotz würde ich gerne einmal über Medikamente sprechen. Das ist ja auch ein Thema, das durchaus mal hitzig diskutiert wird. Insbesondere die Cholesterinsenkung. Was kannst du uns denn dazu sagen?
Ja, erstmal kann ich dazu sagen, dass ich mal gespannt bin, inwieweit wir vielleicht so Feedback auch kriegen zu der Folge von unterschiedlichen Seiten, weil sicherlich nicht jeder, der das jetzt hört, mit den DGAM-Empfehlungen vielleicht d'accord ist. Ich selber kann sagen, grundsätzlich orientiere ich mich selbstredend primär an den DGAM-Leitlinien. Das ist nun mal unsere Fachgesellschaft. Und da ist ja auch eine Menge Evidenz in der Leitlinie drin. Insofern muss man ja auch gute Gründe haben, dass man sich nicht daran hält. Vor Beginn einer lipidsenkenden Behandlung muss man daran denken, es kann ja sekundäre Hypercholesterinämien geben, also zum Beispiel durch eine Schilddrüsenunterfunktion, durch exzessiven Alkoholkonsum, entgleister Diabetes, Leber-Nierenerkrankung, sowas, dass man das im Hinterkopf hat, bevor man jetzt einfach das Statin gibt, dass vielleicht es ja auch eine behandelbare Ursache dafür geben kann. Und jetzt geht's quasi, ans Eingemachte. Wer sollte ein Statin bekommen? Also ganz klar, wenn das absolute Risiko für kardiovaskuläre Ereignisse größer gleich 20% in 10 Jahren ist, dann soll man bei Personen, die jünger sind oder gleich 75 Jahre eine Statintherapie anbieten. Wenn das absolute Risiko zwischen 10-20% liegt und deutlich über dem altersbezogenen Risiko, sollte man auch eine Statintherapie anbieten in dieser Gruppe. Und bei den Älteren, also bei über 75-Jährigen, die keine manifeste kardiovaskuläre Erkrankung haben, kann man laut Leitlinie keine Empfehlung für oder gegen die Statintherapie geben. Auch hier wieder der Verweis, dass das andere Fachgesellschaften anders sehen. Und eine Statinbehandlung sollte als Fixdosistherapie in einer moderaten Dosierung empfohlen werden. Auch da stimmen andere Fachgesellschaften nicht zu.
Dann ist ja, glaube ich, auch ein Punkt noch, ob man Statine bei Älteren eher absetzt, oder?
Genau, wir hatten ja eingangs und auch eben nochmal gesagt, es gibt keine schlüssige Evidenz, um bei Personen über 75 Jahren ohne kardiovaskuläre Erkrankung eine Empfehlung zum Ansetzen der Statintherapie zu geben. Es lässt sich aber daraus nicht folgern, dass, wenn die schon länger ein Statin nehmen, man das nur allein aufgrund des Alters absetzen sollte. Wenn man jetzt allein aufgrund des fortgeschrittenen Alters das Statin absetzt, dann kann es sein, dass man da eben halt auch eventuell mit schadet, wenn die das schon lange eingenommen haben.
Okay, also nicht neu, aber altes weiterführen. Das merke ich mir jetzt mal so in aller Knappheit. Wie geht man denn mit Muskelschmerzen unter einer Statintherapie um? Ist ja nicht selten.
Ja, genau. Das, gut, dass du noch den Nachsatz sagst, ist ja nicht selten. Es ist nicht selten, dass die Patienten davon überzeugt sind, dass es daher kommt. Aber meistens sind die Muskelschmerzen eben nicht kausal darauf zurückzuführen. Also es wird häufig an uns herangetragen, ich vertrage das nicht und habe deswegen Muskelschmerzen, ist aber tatsächlich gar nicht so häufig der Fall. Ich habe das Gefühl manchmal, je mehr man über diese potenzielle Nebenwirkung aufklärt, desto eher fokussieren sich die Patienten auch darauf. Habe ich keine Evidenz für. Ich erkläre es ihnen trotzdem, aber ich sage, dass man davon ausgeht, dass es eigentlich viel, viel seltener der Fall ist, als es oft gemeint wird. Und jetzt ist aber ja trotzdem die Frage, jemand sitzt vor uns und sagt, er hat Muskelschmerzen, seit er das Statin nimmt. Was kann man da machen? Man kann zum einen mal einen Statin-Auslassversuch wagen für ein paar Tage. Man kann auch mal einen Wechsel auf ein anderes Präparat machen. Man kann auch mal die Dosis reduzieren mit dem Ziel zu gucken, ist das ein plausibler Zusammenhang? Dann ist es natürlich sinnvoll, wenn die Patienten dann auch ein bisschen, in Anführungsstrichen, Tagebuch führen, wie die Beschwerden sind. Und man kann sonst im zweiten Schritt auch eine erneute kardiovaskuläre Beratung machen und diskutieren, ob es halt Alternativen gibt, also zum Beispiel dafür nochmal viel verstärkter die Ernährung umzustellen und den Blutdruck noch besser einzustellen. Und tatsächlich, wir hatten über das Rauchen häufiger gesprochen, ich finde, wenn man Ariba macht, sieht man wirklich einfach, wenn die Leute jetzt nicht aufhören zu rauchen, nehmen Statin und sagen dann, sie vertragen das Statin nicht und man kriegt das nicht wirklich in den Griff, dass man wirklich nochmal umso mehr bestärkt, hören sie auf zu rauchen. Das wäre viel wichtiger gerade. Ja, wenn man jetzt eine Statintherapie abbricht wegen Unverträglichkeit oder Nebenwirkungen, dann guckt man sich ja das kardiovaskuläre Risiko nochmal an. Wenn das jetzt immer noch über 20% in 10 Jahren ist, dann sollte man natürlich über eine alternative Medikation nachdenken, also zum Beispiel Ezetimib oder Bempedoinsäure oder Fibrate. Das ist aber, wie gesagt, alles dann Zweitlinie. Und dann vielleicht noch ein Wort zu den PCSK9-Hämmern. Da kann man in der Primärprävention eigentlich keine evidenzbasierte Aussage machen, sagt die DGAM. Hier sehen es auch die mehrfach genannten anderen Fachgesellschaften wieder anders.
Jetzt raucht mir eigentlich schon ziemlich der Kopf von den ganzen Angaben zu Statinen, was man wie machen soll. Vielleicht den Hörern, den Zuhörenden auch. Vielleicht fassen wir das nochmal zusammen. Moritz, könntest du das nochmal knapp in aller Kürze zusammenfassen?
Also, wann gebe ich Statine? Wenn das 10-Jahres-Risiko über 20% liegt. Wenn das 10-Jahres-Risiko über 10% liegt und auch das individuelle Risiko deutlich über dem Altersdurchschnitt. Und wenn ich über 75-Jährige habe, dann sollte ich sie nicht primärpräventiv neu ansetzen. Wenn sie aber schon lange genommen werden, über 2 Jahre gut vertragen werden, sollte ich sie auch nicht einfach so absetzen, wenn es keinen wirklichen Grund dafür gibt. Wenn Muskelschmerzen auftreten, Auslassversuch machen oder Dosisreduktion oder Wechsel auf ein anderes Statin. Und erst wenn mehrere verschiedene Statine auch in reduzierter Dosis gar nicht vertragen werden, dann kann man bei einem Risiko von über 20% in 10 Jahren einen Wechsel auf die Zweitlinienmedikamente durchführen. Wir machen das bei uns in der Praxis in der Regel so, dass wir mindestens 3 Statine hintereinander dann in entsprechend verschiedene Dosierungen ausprobieren, bevor wir das machen.
Super, danke dir. Wer das jetzt auch genauso wie ich nicht direkt alles sich merken kann, kann ja genauso auch nochmal in den Deximed-Artikel nachlesen, den wir immer als Free-Link in die Shownotes stellen, also gerne da auch nochmal nachschauen. Jetzt würde ich gerne noch weiter fragen zu 2 bestimmten Konstellationen. Und zwar einmal zu PatientInnen mit familiärer Hypercholesterinämie. Die sollte man doch getrennt betrachten, oder?
Ja, genau. Diese haben ein sehr hohes Risiko für kardiovaskuläre Ereignisse. Und da gibt es auch Kriterien, die man nutzt. Das ist Simon-Broom-Kriterien für eine mögliche oder definitive familiäre Hypercholesterinämie. Kann man auch alles in der Leitlinie nachgucken. Oder alternativ gibt es diesen Dutch Lipid Clinic Network Score. Wenn da der Punktwert über 5 ist, dann wäre das auch sehr wahrscheinlich. Wenn man solche Patienten hat, sollte man sie auch zur spezialisierten Abklärung in der Regel an eine Lipidambulanz überweisen, um zu gucken, ob da noch andere Maßnahmen nötig sind und wie man es am besten behandelt.
Mhm. Und der zweite Punkt, den ich mir noch aufgeschrieben hatte, das sind die Thrombozytenaggregationshemmer. Wie sieht's da aus, wenn die eingenommen werden?
Ja, also auch hier wieder eine ganz einfach erstmal, wenn das absolute Risiko für kardiovaskuläre Ereignisse über 20% in 10 Jahren ist, dann kann man ASS 75 bis 100 Milligramm pro Tag empfehlen. Also bedeutet kurz gesagt, auch nochmal in der Primärprävention muss man ja bedenken, dass halt auch nicht unerheblicher Schaden dem Nutzen gegenüberstehen kann. Also das Risiko von Blutungen, ganz einfach gesagt. Also wenn ich jetzt 1000 Personen mit ASS behandle, dann kann man davon ausgehen, dass wahrscheinlich 5 zusätzliche Fälle einer schwerwiegenden Blutungskomplikation auftreten. Das muss man ja einfach eben auch berücksichtigen. Auf der anderen Seite, wenngleich natürlich eben insbesondere in der Gruppe dieser über 20% Risiko in 10 Jahren das Risiko für Schlaganfälle und Herzinfarkte durch ASS-Gabe reduziert wird. Wenn das 10-Jahres-Risiko größer oder gleich 20% ist, würden wir also gemäß Leitlinie das ASS nach guter Aufklärung und Ausschluss von relevanten Kontraindikationen empfehlen. Und bei der Gruppe derjenigen, wo das Risiko unter 10% in 10 Jahren ist, soll man ASS nicht einsetzen. Jetzt gibt es die interessante Zwischengruppe, nämlich zwischen 10 bis unter, also bis 19%. Da ist es dann eine individuelle Entscheidung. Das heißt, hier gilt mal noch mehr, ich muss das individuelle Risiko mir angucken, ich muss möglichst viele Kontextfaktoren erheben und berücksichtigen, ich muss gut aufklären. Das ist wieder so einer der Fälle, da gibt es ja in der Praxis nicht immer nur die eine Lösung. Also Patienten mit einbeziehen, Risiken und Vorteile, Nachteile besprechen, gut dokumentieren und dann eben Einzelfallentscheidungen.
Das Thema hattest du jetzt schon mehrfach angesprochen, dass ja unterschiedliche Empfehlungen existieren aus unterschiedlichen Fachgesellschaften. Wie gehst denn du damit ganz praktisch um? Also was machst du, wenn andere Fachärzte andere Empfehlungen geben, die von den DIGAM-Empfehlungen abweichen?
Ehrlich sein, selbstbewusst sein. Klar sein, also ein gutes Beispiel wäre der Konflikt, wenn ich zur LDL-Senkung als Hausarzt sage, fire and forget, also Fixdosis geben und die kardiologische Kollegin sagt, treat to target. Und dann sagen die Patienten, naja, die haben gesagt, das muss aber noch strenger eingestellt werden und ich soll jetzt noch ein zweites Medikament nehmen. Also oft wird dann ja zusätzlich zum Statin zum Beispiel Ezetimib verordnet. Dann stehe ich ja vor dem Problem, wie ich damit umgehe. Letztlich finde ich, man sollte eben dem Patienten erklären, es gibt halt eine Leitlinie für die Hausärzte, es gibt eine Leitlinie von den Kardiologen, es gibt eben dabei Unterschiede. Ich muss bedenken jetzt in Bezug auf Ezetimib zum Beispiel, dass wenn ich das regelhaft verordne, muss ich es gut begründen und dokumentieren, sonst kann es auch einen Regress geben. Da hilft mir dann auch nicht die Aussage, das hat aber die Kardiologin empfohlen, das zu machen. Diese Fälle habe ich schon erlebt, das hilft einem im Zweifel auch nicht. Das heißt, ich bespreche es mit dem Patienten und dann streben wir einen Konsens an. Der Konsens kann natürlich sein, es so zu machen, wie ich es empfehle, es so zu machen, wie der Kardiologe, Kardiologin empfiehlt. Wenn ich zum Beispiel dadurch die Compliance des Patienten verbessern kann, ist das ja auch ein Punkt. Und dann sollte man aber natürlich klären, wer macht die Verordnung von teuren Medikamenten. Und manchmal rufe ich die Kollegen dann auch an und wir besprechen, wie wir es halt machen. Am Ende sehe ich halt als Hausarzt die Menschen häufiger. Auch viele kardiologische Routineuntersuchungen sind ja nicht zwangsläufig indiziert, sage ich mal, je nachdem, wie die Intervalle auch festgelegt werden. Da haben wir natürlich auch eine Aufgabe, also hausärztliche Quartärprävention heißt ja auch dafür zu sorgen, dass möglichst keine unnötigen Facharzttermine entstehen, damit natürlich dann, wenn ich mal welche brauche, halt auch welche frei sind. Ne? Und das gibt's auch nicht. Die Goldlösung ist immer ein Abwägen.
Dann vielleicht zum Abschluss einmal, es wird ja immer wieder diskutiert, wie viel Geld in Prävention fließen sollte. Was kann man denn da sagen?
Also wir haben so ein bisschen ja ein Nebeneinander von Über- und Unterversorgung. Überversorgt sind eher wohlhabendere, gebildete Menschen, die sich auch mehr um eigene Prävention kümmern. Und demgegenüber stehen die, die eigentlich vielleicht ein höheres Risiko haben, aber vielleicht nicht so viel Geld, nicht so viel Bildung, nicht so viel Zeit und so weiter. Insofern wäre es natürlich eigentlich gut, wenn man mehr Geld aufwenden würde und gezielt die Prävention von etwas in Anführungsstrichen ärmeren oder weniger gebildeten Menschen fördern würde und auch mehr Geld in die Versorgung von alten und chronisch kranken Menschen stecken. Aber auch das ist wie das, was wir eben, wo wir eben drüber gesprochen haben, halt immer so ein gewisses Spannungsfeld.
Was aber ja für Prävention meistens ganz im Allgemeinen gilt. Ein schwieriges Thema, was wir heute hier nicht lösen können. Was wir aber machen können, ist nochmal das Gesagte zusammenzufassen in unserem Fazit, also beziehungsweise in deinem Fazit. Moritz, it's your turn.
Ja, mein Fazit für deinen Fazitwunsch. Also erster Punkt, wann sollen wir beraten? Ab dem 35. Geburtstag, wenn das Risiko offensichtlich erhöht ist, also Rauch und familiäre Belastung und so weiter, bei erhöhter psychosozialer Belastung und bei niedrigem Bildungsgrad. Dann sollten wir beraten bei neu festgestellten Risikofaktoren wie Diabetes, Hypertonie. Und wann sollten wir eben nicht beraten? In palliativen Situationen oder bei eingeschränkter Lebenserwartung. Zweitens, wie schätzen wir das Risiko ab? Mit einem validierten Score, also Ariba, ESC-Charts oder ProCam. Drittens, womit beraten wir dann weiter? Mit Ariba, weil es eigentlich die, ja, wirklich partizipative Entscheidungsfindung möglich macht. Viertens, was gibt's, sind die wichtigsten Lifestyle-Empfehlungen? Also möglichst wenig oder gar keinen Alkohol trinken, nicht rauchen, sich nach Möglichkeit regelmäßig körperlich bewegen und sich ausgewogen mediterran oder nach den 10 Regeln der DGE ernähren. Fünftens, Medikamente, Statine, nur wenn nicht nur das 10-Jahres-Risiko über 10% ist, sondern auch das Risiko deutlich über dem Altersdurchschnitt liegt und natürlich, wenn das 10-Jahres-Risiko über 20% liegt. Bei Muskelschmerzen unter Statinen, Auslassversuch, Dosisreduktion oder ein Wechsel auf ein anderes Statin. Und sechstens und letztens, ASS bei einem 10-Jahres-Risiko unter 10% nicht verordnen. Beim Risiko über 20% kann man das machen und zwischen 10% und 20% Einzelfall.
Vielen Dank dir für das Durchleiten durch dieses Thema. Damit sind wir am Ende unseres Podcasts heute angekommen. Wie immer haben wir den Deximed-Artikel frei zugänglich gemacht. Gerne nochmal in den Shownotes nachgucken. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, freuen wir uns natürlich sehr, wenn Sie ihn positiv bewerten, abonnieren oder KollegInnen empfehlen. Wir danken jetzt erstmal sehr herzlich fürs Zuhören und freuen uns, wenn Sie bei der nächsten Folge wieder dabei sind.
Auch von mir vielen Dank fürs Zuhören und an dieser Stelle wie immer auch ein herzlicher Dank an Marlies Karsch für die redaktionelle Unterstützung und an Tim Hoffmann für den Schnitt und natürlich auch an unsere Kollegin aus der Deximed-Redaktion für die tolle Arbeit an den Artikeln. Es ist mitunter gar nicht so einfach, diese großen, tollen, umfangreichen Leitlinien so gut zusammenzufassen. Und damit dann tschüss und bis zum nächsten Mal.